Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde, angewandte konservative Studien und praktizierende Lebensfreude. Ein ganz wichtiger Aspekt unseres Programms. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Donnerstag, dem 1. Mai 2025. Der Tag der Arbeit beginnt bei uns am sehr frühen Morgen mit härtester Arbeit. Es ist ja immer wieder faszinierend, ist eine Herausforderung, ein Ansporn, vor dieses Kameraauge zu treten und mit diesen Geräten zu kommunizieren und sich eben vorzustellen, dass hinter diesen toten Apparaturen eine große, eine beträchtliche Zahl von Menschen sitzt. Und je mehr man sich dessen bewusst wird, je länger man darüber nachdenkt, desto schwindliger könnte es einem werden. Ich danke Ihnen auf jeden Fall dafür, dass Sie hier mit dieser Unterstützung, mit diesem Engagement, mit diesem Interesse und mit dieser Aufmerksamkeit bei unseren Programmen dabei sind, möchte aber eine Triggerwarnung vorausschicken. Zuschauen hier immer auf eigene Gefahr. Diese Sendung kann Ihr Weltbild und Ihre Vorurteile erschüttern. Wir übernehmen keine Garantie für die Folgeinspirationen, die hier ausgelöst werden können. Und wir möchten auch darauf hinweisen, dass all jene, die durch Podcast-Programme oder wie das heisst, vor allem bestätigt werden möchten, die kommen hier also nicht immer auf ihre Kosten, denn die Weltwoche verfolgt den Grundsatz Vielfalt vor Einfalt. Es gibt immer eine andere Sicht und es gibt natürlich auch immer eine andere Sicht zur Sicht der Weltwoche. Man darf es sich eben auch nie zu gemütlich einrichten, da in seinem weltanschaulichen Schrebergarten, da in den Fotos, mit denen wir unsere Perspektiven auf die Welt möblieren. Man muss das immer wieder etwas neu einrichten und zurechtrücken, damit man neugierig und offen bleibt. Heute ein Freudentag natürlich für unsere Zeitung, denn es erscheint die gedruckte Weltwoche mit einem ikonischen Titelbild. Sie kennen das, es ist um die Welt gegangen und man staunt immer wieder über den sechsten Sinn, über dieses Marketinggenie Donald Trump, der eben wirklich ein Gespür hat für diese symbolträchtigen Szenerien und Inszenierungen. Hier sehen wir ihn zusammen vertieft im intimen Gespräch, nachdem Trump vorher ziemlich unsanft den französischen Präsidenten Macron beiseite geschoben hat. Er ist da aus dem Bild entfernt worden. Wir sehen die beiden im Petersdom in den Marmorhallen des Vatikans. Als Anlass der Papstbeerdigung letzte Woche. Aber das ist ein Bild der Hoffnung und darum habe ich das an die Spitze hier gehoben. Das ist ein Bild, das zuversichtlich stimmt und dieses Bild markiert eben auch einen ganz entscheidenden Fortschritt seit dem Amtsantritt dieses amerikanischen Präsidenten, für den unsere Medien und auch die deutschen Medien, ihre Medien, nicht sehr viel übrig haben. Aber Donald Trump, und das muss man ihm hoch anrechnen, hat den gordischen Knoten der Gesprächsverweigerung, der Diplomatie, Zertrümmerung, der Diplomatieaufhebung, diesen gordischen Knoten hat er zerschlagen. Er redet mit allen. Er ist auch kein Handlanger des Kreml. Er ist nicht da der seelenlose Sklave, das willenlose Werkzeug einer Männerfreundschaft mit dem russischen Präsidenten, was da alles wieder an Verschwörungstheorien aufbereitet und in Umlauf gebracht wird. Nein, er macht das, was die Europäische Union schon längst hätte tun sollen. Er packt es eben an, über den Frieden zu reden und diesen verderblichen Weg der Kriegseskalation, der reinen Waffenfixiertheit aufzugeben. Und aus einer realistischen Betrachtung heraus, wie ich meine, den diplomatischen Weg zu beschreiten, eine Lösung zu finden, um das Sterben zu beenden. Dieser Krieg, und ich werde das im Folgenden anhand eines sehr interessanten Berichts, der in den deutschen Medien überhaupt nicht zitiert worden ist, noch etwas näher veranschaulichen, aber dieser Krieg ist militärisch nicht zu gewinnen gegen Russland. Das zeichnet sich ab, man hat das von Anfang an so eigentlich voraussehen können, aber das war tabu, man hat sich eingeredet, vor allem in der Europäischen Union, aber eben auch noch sekundiert, unterstützt von einem greisen, woken Regime, von einer Regierung in den Vereinigten Staaten. Man hat sich einfach verrannt auf einem falschen Kurs und kann sich bis heute nicht eingestehen, dass man falsch gelegen ist. Und die Amerikaner haben es gemerkt, die sagen jetzt, auch notgedrungen, weil sie sich diese Kriege überall gar nicht leisten können, diese Verzettelungen, wir müssen hier eine Lösung finden, weil so wie man es bis jetzt versucht hat, so geht's nicht. Deshalb Entspannung, deshalb Gespräche, deshalb Kompromisssuche, aber die Europäische Union zumindest rhetorisch, aber auch faktisch in der Gegenrichtung unterwegs, die Europäer eskalieren den Krieg. Und das ist ganz wichtig, immer wieder zu sehen und darauf hinzuweisen, weil das beeinflusst natürlich die ganze Gesprächsatmosphäre, in der man beispielsweise in Deutschland über den Ukraine-Krieg redet. Sie haben da allerlei Experten am Start, die Abend für Abend in den Talkshows ihre Kriegsnarrative verbreiten, neuerdings auch mit ziemlich großer Sendeeinschaltzeit in den Schweizer Medien, vor allem der Carlo Massala zum Beispiel ist einer dieser üblichen Verdächtigen, der immer wieder hier mit Prognosen, mit wilden Horrorszenarien in Erscheinung tritt. Jetzt unlängst hat er gesagt, im Jahr 2029 werde Putin weitere NATO-Staaten angreifen. Und wissen Sie, man kann ja solche Szenarien tatsächlich entwerfen und sich für einen Ernstfall, auch wenn er sehr unwahrscheinlich ist, sich auf den vorbereiten. Das ist ja gar nicht falsch. Aber das Motiv, mit dem diese Szenarien jetzt heraufbeschworen werden, das ist das, was ich ablehne, das ist das, was mich misstrauisch macht. Die ganze Art und Weise, wie hier unter Ausschluss anderer Meinungen ein bestimmter Kurs durchgepeitscht werden soll, ziemlich aggressiv. Nein, hier geht es darum, eine kriegerische Atmosphäre am Köcheln zu halten und damit eine bestimmte Politik, eine meines Erachtens falsche Politik, rhetorisch zu unterfüttern. Und diese Politik ist das Gegenteil dessen, was eben der amerikanische Präsident macht mit seiner Friedensdiplomatie. Die EU ist auf dem Kriegspfad und darum muss dieses Bild auf den Titel der Weltwoche. Es ist ein tolles Bild, es ist ein positives Bild, es ist ein Bild, das zeigt, dass diese Alpha-Tiere da oben, über die man unterschiedliche Meinungen haben kann, dass die wieder miteinander reden, und zwar alle mit allen. Nicht ganz alle mit allen, aber der amerikanische Präsident Trump, diese Projektionsfläche auch von allerlei sehr schrillen Meinungen, der redet eben mit allen. Er redet mit den Russen, er redet mit den Ukrainern, er redet auch mit den EU-Vertretern und anderen Staaten. Das heißt, er beglaubigt die Tatsache oder er anerkennt die Tatsache, dass die Vereinigten Staaten von Amerika nicht mehr die allein tonangebende Macht auf diesem Planeten sind, dass sich die Welt vervielfältigt hat, dass die Welt sich verpluralisiert hat, dass sie multipolarer geworden ist. Das ist ja hier das richtige Wort. Und darauf steigt er ein, indem er sich eben auch mit diesen unterschiedlichen Perspektiven und Interessen auseinandersetzt. America first, nicht im Sinne einer Dominanzstrategie, aber im Sinne auch einer Ehrlichkeit zu den eigenen nationalen Interessen zu stehen. Und das finde ich besser, das ist vorzuziehen, diesem verlogenen Altruismus, den man vor allem auch in Brüssel immer wieder sieht, dieses Reden in der europäischen Dimension, so als ob dort die nationalen Interessen gar keine Rolle mehr spielten. Das Gegenteil ist der Fall. Die EU wird eben allzu oft meistens dazu benutzt, um, ohne eben offen dazu zu stehen, nationale Interessen durchzubringen. Die, die es am wenigsten machen, sind vermutlich die Deutschen, weil die sich aus Gründen, die wir jetzt nicht näher beleuchten müssen, aus einem schlechten Gewissen heraus und so weiter, der ganzen auch historischen Dimension berufen fühlen, da immer auch für die anderen etwas zu machen. Ich will es jetzt nicht allzu wehleidig hier formulieren, aber die Franzosen sind sicherlich begabter darin, französische Interessen ins Kleid der Europäischen Union hineinzustecken und entsprechend auch zu tarnen. Hoffnungsträger Trump mit diesem schönen Bild einer diplomatischen Verständigung, eigentlich etwas Selbstverständliches, aber leider in den letzten Jahren nicht mehr selbstverständlich gewesen. Dann Frieden mit Russland, Deutschlands nationale Interessen und der Ukraine-Krieg, Klaus von Donani. Ihm ist ja so etwas wie ein Buch der Stunde gelungen, da im Siedler Verlag Nationale Interessen, kurz vor dem Einmarsch der Russen in die Ukraine, hat er ja diesen internationalen Bestseller herausgebracht, eine essayhafte Darlegung, eine Standortbestimmung eben zu den nationalen Interessen. Und der Begriff allein war damals ja ein Tabubruch. Und wir haben den früheren Hamburger Bürgermeister und Grand Old Man der SPD, den haben wir gleich interviewt und dazu auch befragt, weil er eben eine erfrischend andere, eine horizonterweiternde andere Sicht auf diese Verwicklungen und diese Konflikte zwischen West und Ost geworfen hat und eben auch als einer der ganz wenigen die Kraft gehabt hat und auch die argumentative Schärfe, diesen Ukraine-Krieg in seiner ganzen fatalen Entwicklungsdynamik hier noch einmal darzustellen. Und es ist ja nicht so, dass einfach die Russen da alleine die Schuld trügen. Ja, sie sind einmarschiert, ja, das ist zu verurteilen, aber es braucht in Konflikten immer mehrere Parteien, dass es dann zum Ausbruch, zur Eskalation kommt. Und darüber wollte man nicht reden. Und dieses Tabu, das hat Klaus von Donani mit der ganzen Grandezza seiner staatsmännischen Qualitäten, auch seines historischen Bewusstseins, seiner Zeitzeugenschaft, ja seiner Jahrhundertzeugenschaft, das hat er da in die Waagschale geworfen. Dieses Buch hat er nun, der weit über 90-Jährige, der auch noch von privaten Schicksalsschlägen da heimgesucht wurde, übrigens an dieser Stelle herzliche Geburtstagswünsche zum 80. an seine Ehefrau, an Ulla Hahn, auch allerbeste Genesungswünsche von Weltwoche Daily. Sie ist ihrem Mann auch in dieser stürmischen Zeit immer eine kluge und verlässliche Stütze gewesen. Der Klaus von Donani hat in einem Alter, in dem er nichts mehr beweisen muss, noch einmal die Mühe auf sich genommen, eine erweiterte und aktualisierte Neuauflage dieses Buchs im Siedler Verlag an den Start zu bringen. Das kommt dieser Tage in die Buchläden. Vielleicht heute wird es ausgeliefert. Hier haben wir einen Auszug aus seinem Vorwort. Ein raumöffnender Günter Netzer-Pass, könnte man sagen, wenn das Bild angemessen wäre. Aber es scheint mir hier doch irgendwie zu passen. Großartig und große Dankbarkeit, dass wir hier diesen Aufsatz von Klaus von Donani exklusiv abdrucken können. Meinungswächter darauf abwägen, das ist eine innenpolitische Thematik, vielleicht fürs internationale Publikum nicht so faszinierend. Der Harvard-Historiker Frederick Logwall spricht über die Lehren aus dem Vietnamkrieg. Das ist ein ganz faszinierendes, auch düsteres, lehrreiches Kapitel. Wir hatten ein Gespräch mit dem Ökonom und Handelsexperten Gabriel Felbermayr, einer der führenden europäischen Ökonomen zu der Trumpschen Wirtschaftspolitik. Dann ein Gespräch mit dem Wirtschaftsprofessor Thomas Mayer, der zu Deutschlands führenden Ökonomen gehört. Und er spricht über die Fehler von Friedrich Merz, auch über die internationale wirtschaftliche Situation, vor allem auch mit Blick auf die Bundesrepublik. Das sind Ausschnitte aus dem reichhaltigen Programm. Mit dabei auch Weltwoche Grün, unser nicht grün-rotes Umweltmagazin. Umweltfragen sind wichtig, Umweltschutz liegt uns allen am Herzen. Wir sind alles Grüne, aber wir sind eben nicht Grüne, die innen rot sind, keine verkappten Sozialisten. Und das ist auch der Ansatz dieser Beilage, dass man aus liberaler, freiheitlicher, marktwirtschaftlicher Perspektive sich mit Umweltfragen auseinandersetzt. Jetzt aber zu diesem Bericht, den ich erwähnt habe. Er ist erschienen auf der Plattform der Harvard Kennedy School, der angesehenen Universität, die etwas in die Karambolage geraten ist, jetzt mit Donald Trump, das Belfer Center for Science and International Affairs. Interessanterweise ist da auch der von uns interviewte Historiker Frederick Logwall tätig. Und diese Plattform hat nun einen Bericht veröffentlicht eines Alex Verschinin am 18. April 2025 unter dem Titel «Battlefield Conditions Impacting Ukraine Peace Negotiations». Und dieser Text ist sehr, sehr interessant und auch aufrüttelnd, weil das eine der besten und auch bestdokumentierten Standortbestimmungen, Analysen der aktuellen militärischen Lage auf den Gefechtsfeldern in der Ukraine ist und vor allem eben die Auswirkungen dieser Kriegssituation auf die Friedensverhandlungen darstellt. Wir sehen da, und das ist ein unbezweifelbarer Befund, den der Autor vornimmt, dass die russische Seite ganz klar im Begriff ist, diesen Krieg militärisch für sich zu entscheiden. Und dies vor allem deshalb, weil die Russen viel sorgfältiger und klüger ihre militärischen Ressourcen gepflegt hätten. Das sei das Wesentliche an diesem Krieg. Am Anfang habe man versucht, mit Blitzkriegsaktionen hier das ukrainische System zum Einsturz zu bringen. Das ist nicht gelungen. Es ist dann ein sogenannter Abnutzungskrieg entstanden. Und in solchen Abnutzungskriegen ist es eben wichtig, die Kampfkraft der Truppen und natürlich auch die Nachschublinien und die Reservensituation, also den Ersatz für Verletzte, für Tote, immer wieder aufrechtzuerhalten. Und da schneiden die Russen viel, viel besser ab als die Ukrainer. Es ist die Rede, dass 24.000 Soldaten pro Monat die russischen Kräfte verstärken. Das sind also beträchtliche Zahlen, zwei Divisionen, die da immer wieder dazukommen, während die ukrainischen Kapazitäten nachlassen, auch vom Materiellen her. Das reicht einfach nicht, was da kommt. Und die Russen sind da punkto Kriegswirtschaft, punkto Versorgung auch der Kampfkraft im Sinne, sind die Russen viel stärker dran, wie der Autor hier darlegt. Ich kann nicht auf den ganzen Text eingehen, das würde zu weit führen, aber vielleicht die wichtigsten Schlussfolgerungen. Er sagt, erstens, die Ukraine halte immer noch gewisse Karten in der Hand. Man behaupte sich auf den Schlachtfeldern und breche noch nicht ein, aber mit jedem Tag, den dieser Krieg andauert, verschlechtere sich die Situation auf dem Kriegsschauplatz. Und deshalb sei es für die Ukraine dringend zu empfehlen, schnellstmöglich zu jetzigen Bedingungen noch einen Friedensschluss hinzubekommen. Je länger der Krieg dauert, desto schlechter werden die Karten. Also, weil eben die militärische Lage direkt sich abbildet, widerspiegelt dann auch in den strategischen Optionen am Verhandlungstisch. The balance of power is shifting in Russia's favor. And at some point, Ukrainians will start facing the collapse of the front. Also die Balance, das Gleichgewicht spielt auf die russische Seite und irgendwann werde die ukrainische Front kollabieren. Die Russen seien in der gegenteiligen Situation. Die russischen Vorteile bezüglich Mannschaftsstärke und Ausrüstung würden sich laufend vergrößern. Russia is fielding an equivalent of 2 new divisions a month. Also jeden Monat 2 neue Divisionen. Das sind bemerkenswerte Aussagen. Time is on their side. Also die Zeit ist auf der Seite der Russen. Und they are on a path to victory, which could have devastating political and economic consequences for the rest of Europe. Also er sagt, die Zeit ist auf der Seite der Russen und ein Sieg, ein immer drastischerer Sieg der Russen auf diesem Schlachtfeld, auf diesem Kriegsschauplatz Ukraine, hätte für die Europäische Union, für den Westen verderbliche Konsequenzen, denn der Westen habe sehr, sehr viel Kapital und Glaubwürdigkeit in diesen Krieg investiert. Er habe gewissermaßen diesen Krieg auch für sich zu einer existenziellen Herausforderung gemacht in politischer Hinsicht, aber es sieht schlecht aus. Und wenn die Amerikaner, wenn die Europäer hier als krasse Verlierer vom Platz gehen, dann hätte das nach Aussage dieses Autors gravierende Konsequenzen für die auch Machtbalance da in der internationalen Situation. The Western powers have staked the liberal world order on the outcome of this war. Da sind sie natürlich selber schuld, dass sie sich da auf eine Niederlage, auf eine schnelle Niederlage Russlands wettend dermaßen auf die Äste hinaus gewagt haben. Die Amerikaner hätten nun erkannt, dass man einen Frieden auf dem Verhandlungsweg herbeiführen müsse. Die EU mache das Gegenteil, sie versuche den Krieg zu verlängern, aber das wird hier als falsche Strategie auf der Harvard Kennedy School of Government Plattform dargelegt. Sie versuchen eben die Unterstützung, as long as it takes, solange es braucht, die Unterstützung der Ukraine aufrecht zu erhalten. Aber die aktuellen Trends auf dem Schlachtfeld würden die amerikanische Position unterstützen und nicht die europäische. The real question is, das ist dann die Schlussbemerkung, can Ukraine gain an acceptable if bitter peace now or will it keep fighting, risking a military collapse and a far worse Russian dictate later? Also die Ukraine steht jetzt vor der Frage, wollen man jetzt zu bitteren, aber akzeptablen Bedingungen Frieden schließen oder weiterkämpfen und dann einen viel heftigeren und drakonischeren Diktatfrieden in der Zukunft akzeptieren. Dies Belfer Center for Science and International Affairs, der Harvard Kennedy School, Battlefield Conditions Impacting Ukraine Peace Negotiations. Alex Verschinin, eine wichtige Wortmeldung in aufgepeitschter Zeit, vor allem auch für europäische, für EU-Ohren. Hat Lars Klingbeil das Zeug zum Finanzminister? Das fragen die deutschen Medien. Die Koalitionen sind sich da einig. Sie stehen dahinter. Klingbeil, der Verhandlungsmeister, dem der Brandmauer Friedrich Merz in die Karten spielte. Er wird jetzt eben Finanzminister, Vizekanzler. Wir werden sehen. Friedrich Merz hat ja ein Team von Alttransatlantikern um sich geschart, von kalten Kriegern reinsten Schlages. Allem voran da der designierte Außenminister, Russland wird für immer unser Feind bleiben. Eine, wie wir in der Schweiz sagen, völlig birnenweiche Festlegung, die auch bereits von der Geschichte überholt scheint, gerade auch wenn man solche strategischen Analysen der Harvard University zur Kenntnis nimmt. Also man verrennt sich hier sozusagen in einem Nostalgieprogramm des Kalten Krieges, versucht da wieder Stabilität zu finden in einer Politik, die bereits vom CDU Gründer und CDU-Urgestalter Adenauer ja in dieser sklavischen Schärfe nie verfolgt wurde. Adenauer war zwar ein ganz klarer Verfechter damals nach dem Zweiten Weltkrieg der Westbindung in einer noch ganz anderen Zeit, im echten Kalten Krieg, aber auch er hat immer wieder gewisse Initiativen gegenüber Russland vorgenommen. Also nicht so statisch, nicht so blockiert, nicht so stabbig wie da diese sich neu formierende bürgerliche Regierung oder stärker bürgerliche Regierung, ob dann das auch bürgerlich ist, was da am Schluss herauskommt, wie die sich jetzt da tatsächlich fast schon einbunkert, wieder in einer Alternativlosigkeit. Ich glaube, das ist das Problem, das sich hier wie ein Muster immer wieder zeigt. Friedrich Merz, der Mann der Brandmauern, der Mann der starren Festlegungen, der dann aber immer wieder gezwungen ist, diese starren Positionen zu räumen, weil sie an der Wirklichkeit kollidieren. Und damit beschädigt er natürlich die Glaubwürdigkeit und letztlich auch die Durchschlagskraft seiner eigenen Regierung. Wir werden sehen, wie sich das dann in der Praxis auswirkt. Und ein zweites Element ist ein verbindendes Element, das sind alles Politiker der Brandmauer. Übrigens auch der neue Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der sich jetzt in Interviews nach erster Kritik da von gewissen Kulturschaffenden sofort rechtfertigt. Nein, nein, er sei ein Mann der Mitte, er werde die Kultursubventionen da keineswegs streichen, hat das auch da schon faktisch die Fahne gestrichen und selbstverständlich sei auch er ein strenger Bekämpfer des Rechtspopulismus, also der Brandmauern und damit auch einer jener Politiker, ja, die wenig Musikgehör haben für die demokratischen Volksentscheide, für das, was Millionen von deutschen Wählern wollen, nämlich eine klare Abkehr von der linken Politik hin zu einer bürgerlichen Politik. Sie wollen eben nicht etwas Verwässertes, sie wollen eine klarere Neuausrichtung, so wie man das in Amerika gemacht hat. Übrigens, interessant, die amerikanische Demokratie, immer wieder gescholten, auch in den deutschen Medien. Ja, die amerikanische Demokratie achtet den Wähler auch dann, wenn er den Wandel will, meine Damen und Herren. Kann man das über die Demokratien in der Europäischen Union sagen? Die USA sind im Begriff, mit der Ukraine einen Rohstoffdeal zu unterzeichnen. Die Amerikaner schauen auf ihre nationalen Interessen, schauen die Deutschen, schaut diese deutsche Regierung, diese designierte Regierung auf die deutschen Interessen? Ist sie überhaupt bereit dazu, die Frage nach den deutschen Interessen zu stellen, da eine Diskussion zu führen? Das scheint mir richtig zu sein. Und eine der zentralen Fragen in der Bundesrepublik lautet heute, wie viel Nationalstaat darf es denn sein und wie viel Internationalismus? Also wie viel Deutschland, wie viel EU? Das ist die ganz große, auch politische Konfliktlinie innerhalb der Europäischen Union. Die Konservativen, angeführt von einem Viktor Orban, sind nicht gegen die EU, aber für eine EU, die stärker die nationalstaatlichen Eigengewichte berücksichtigt, weniger dieses sterile, zentralistische Top-Down-Gehabe, diese Reitpeitschen- und Herrscherallüre, auch diese antiliberale, gegen die Meinungsäußerungsfreiheit gerichtete und das Internet zensurierende und kontrollierende, ja, Einfallspolitik der Eurokraten in Brüssel, weniger von dem, mehr Freiheit, mehr Vielfalt und so weiter. Wo positioniert sich da Deutschland? Früher eher etwas bei den Kleineren, bei den Föderalisten im Sinne des Dezentralen, aber in letzter Zeit hat man eher das Gefühl, dass die Deutschen da in Richtung Frankreich gehen, immer mehr Zentralismus, obwohl es ja eigentlich dem deutschen politischen Wollen widerspricht. Ist ja kein Wunder, kein Zufall, dass gerade Deutschland so lange gebraucht hat, einen Nationalstaat zu gründen, weil eben die Deutschen keine Zentralisten sind, sondern die sind Bundesland orientiert, wie die Schweizer. Wir sind primär Zürcher oder Glarner oder Walliser und eben nicht Berner im Sinne der Zentralstaatsberner oder Schweizer. Natürlich sind wir stolze Schweizer, aber wir sind vor allem verbunden mit unseren regionalen Gebietskörperschaften. Also das ist eine ganz interessante Debatte. Wolfram Weimer, der Kulturstaatsminister, auch auf dem Brandmauerkurs, das scheint mir auch eine Amputierung der eigenen Kraft zu sein, wenn man sich dermaßen eben alternativlos dem Koalitionspartner da ausliefert. Ich würde aufhören, mit diesen Brandmauern zu argumentieren. So in diese Richtung übrigens redet auch der Thomas Mayer, der Wirtschaftsprofessor, im Interview mit Roman Zeller in der aktuellen Weltwoche. Spanien debattiert nach Blackout über Atomkraft. Das finde ich verständlich. Schwarz-Rot mit schlechtestem Wert seit 4 Jahren. AfD macht deutlichen Sprung. Das sind die Umfragezahlen, über die wir kurz schon gestern gesprochen haben. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International für heute. Ich wünsche Ihnen einen sehr schönen Tag, einen entspannten 1. Mai, den ich arbeitend begehe am Tag der Arbeit, selbstverständlich. Das ist doch eine sinnvolle Daseinsgestaltung, die uns auch immer wieder Energie gibt. Vielen herzlichen Dank und ja, bis bald. Wir sehen uns spätestens morgen wieder.